¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenidas y bienvenidos zum 85. Onda Info. Da dieses Info mal wieder so vollgepackt ist mit Kurznachrichten, Interviews und Berichten, werde ich auf die Anmoderation verzichten. Musik in diesem Onda Info kommt von der argentinischen Queer-Punk-Band The She-Devils. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Brasilien will Vorreiter für freie Software werden. Brasiliens Kulturminister und Sänger Gilberto Gil möchte das Urheberrecht verändern. Beim Abschluss des 5. Internationalen Forums für freie Software in São Paulo stellte er das internationale Projekt Creative Commons vor. Im Gegensatz zum Copyright sieht das Creative Commons Projekt vor, Veränderungen von Werken für Lizenzinhaber und Inhaberinnen zu erlauben. Die Veränderungen beziehen sich neben Software auf sämtliche Art von künstlerischen Werken wie Bilder, Filme, Musik und Literatur. Das Modell soll den Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, ein Werk zu samplen, zu mischen oder es auf andere Art und Weise kreativ zu verändern. Dies soll für kommerzielle als auch für nicht kommerzielle Zwecke gelten. Bei der Vorstellung des Projektes brachte der Kulturminister Gilberto Gil die neue Rechtsauffassung von Urheberschaft mit der Bewegung für freie Software in Verbindung. Er sagte hierzu, was wir heute in der Welt der Informatik haben, hat seinen Ursprung in einer Gegenkultur und die freie Software ist eine unabdingbare Voraussetzung für jegliche Bestrebung digitaler Integration. Gil rief die Regierung von Luiz Inácio Lula da Silva auf, Brasilien weltweit zum Vorreiter für freie Software werden zu lassen.
Volksentscheid gegen Wasserprivatisierung in Uruguay. Soziale Organisationen haben in Uruguay genügend Unterschriften für einen Volksentscheid gesammelt. Sie wollen damit die Privatisierung des Trinkwassers verhindern und eine Verfassungsänderung herbeiführen, durch die die Vergabe von Wasserkonzessionen an Privatpersonen verboten wird. Der Verantwortliche beim Wahlgericht kündigte an, dass der Volksentscheid parallel zu den Präsidentschafts- und Abgeordnetenwahlen am 31. Oktober diesen Jahres stattfinden soll. Gleichzeitig kündigte die Regierung eine Erhöhung der Strompreise an. Die Erhöhungen, die ab der ersten Juniwoche in Kraft traten, werden vielleicht nicht die letzten sein. Schon für den Monat August wird ein weiterer Anstieg geplant.
Eine gute Nachricht für Basisradios in Argentinien. Das argentinische Forum der Basisradios Farco verhinderte eine neue Ausschreibung der UKW-Frequenzen. Die argentinische Regierung zog daraufhin ihr Vorhaben zurück. Farco kritisiert seit Jahren das Rundfunkgesetz, das ein Überbleibsel der Militärdiktatur ist. Mit diesem Gesetz werden nur kommerzielle Betreiber als lizenzberechtigte Radiostationen anerkannt. Soziale Organisationen werden durch das Gesetz von der Frequenzvergabe ausgeschlossen. Für sie ist es dadurch unmöglich, ihre Basisradios zu legalisieren. Das in Lateinamerika übliche Gesetz widerspricht der Erklärung der Vereinten Nationen, die die Radiofrequenzen als Allgemeingut der Menschheit deklariert. Die argentinische Regierung möchte die rechtliche Situation der vielen Basisradios klären. Farco fordert jedoch eine Änderung des Rundfunkgesetzes und nicht nur eine Klärung der rechtlichen Situation. Die Regierung wird sich nun mit einer Neufassung des Gesetzes beschäftigen müssen.
Am 9. Juni wurde das sogenannte Antiterrorstatut vom kolumbianischen Kongress erlassen. Die Modifizierung von 4 Verfassungsartikeln ermöglicht der Staatsanwaltschaft, speziellen Sicherheitsbehörden und der Militärpolizei das Abhören von Telefongesprächen, das Abfangen von Briefwechseln und die Einsicht in private Dokumente, die Verhaftung von Personen sowie Hausdurchsuchungen, und zwar alles ohne richterliche Anweisung. Zudem wird die Armee mit kriminalpolizeilichen Kompetenzen ausgestattet. Dazu gehören Ermittlungen, Beweisaufnahme, die Sicherung von Leichenfundorten in Unruhegebieten und die Anfrage nach Daten bei den Behörden gleichermaßen. Zudem ermöglicht das Statut der Regierung das Einrichten eines Wohnregisters für die Gesamtbevölkerung Kolumbiens.
Kolumbiens Präsident Álvaro Uribe Vélez hatte bereits im Jahr seines Amtsantrittes 2002 militärisch verwaltete Sonderzonen eingerichtet und dem dortigen Militär durch ein Sonderdekret sehr ähnliche juristische Sondervollmachten erteilt, wie das Statut sie nun erlauben. Diesen Regierungsvorstoß zur angeblichen Bekämpfung des Terrorismus hatte das Verfassungsgericht damals für verfassungsfeindlich erklärt. Durch das Antiterrorstatut sollen die Sondermaßnahmen nun für mindestens die nächsten 4 Jahre eine gesetzliche Grundlage erhalten.
Während Kolumbiens Innen- und Justizminister Sauer Preteit das Statut als eine Möglichkeit lobte, mit größerer Härte gegen die Guerilla vorzugehen, sehen nationale und internationale Menschenrechtsgruppen das Statut als Angriff gegen die Menschenrechte. Nach offiziellen Zahlen des Verteidigungsministeriums seien in den Jahren 2002 und 2003 über 17.000 Aufständische eliminiert oder verhaftet worden oder seien desertiert. Wenn das stimmt, wäre ein Antiterrorstatut kaum nötig, meint die Opposition. Verschiedene kolumbianische Menschenrechtsorganisationen sowie Amnesty International meinen, dass die Armee in der Vergangenheit zivile Bauern und unzählige Aktivisten sozialer Organisationen unter dem Vorwand des Terrorismus willkürlich ohne Beweise festgenommen habe. Sie befürchten, dass sich diese Praxis durch das Statut noch ausweite. In Kolumbien sind die Beziehungen zwischen der Armee und den ultrarechten Paramilitärs und die Verflechtungen der staatlichen Sicherheitskräfte in Menschenrechtsverbrechen zahlreich belegt.
Das Verfassungsgericht prüft zurzeit die Rechtmäßigkeit des Antiterrorstatutes. Sollte diesmal kein Widerspruch zur Verfassung festgestellt werden, aus welchen Gründen auch immer, bleibt der Bevölkerung noch die Möglichkeit, innerhalb von 6 Monaten einen Volksentscheid bezüglich der Verfassungsmodifizierung zu fordern.
Pilar und ihre Band She Devils ist eine der wenigen Repräsentanten von Queerpunk in Argentinien. Beeinflusst von US-amerikanischen Queerpunk-Bands wie Team Drash, Tribe 8 und von entsprechenden Bewegungen in Europa, fingen sie zusammen mit Gleichgesinnten an, in Argentinien ein ähnliches Netzwerk zu gründen. Die Motivation war, dass bis dato dort kaum eine entsprechende subkulturelle Bewegung existierte. In den 90ern gab es in Argentinien zunehmend Leute, die sich gleichzeitig als Punk und als schwul-lesbisch begriffen. Sie konnten aber immer weniger mit einer Punk-Szene anfangen, die, dominiert vom Hardcore, machistisch und homophob war. Andererseits fühlten sie sich nicht wohl in der Homo-Szene, die sie als bürgerlich, konsumistisch und konservativ einschätzten. So meint Pilar von den She-Devils, die Mainstream-Homo-Szene tendiert dazu, heterosexuelle Modelle zu kopieren, die mich überhaupt nicht interessieren. Viele beziehen sich positiv auf Familie oder, was mich am meisten nervt, fordern die Akzeptanz von schwulen Lesben in der Armee. Ich hasse das Militär. Wie kann ich mit jemandem zusammen politisch kämpfen, der will, dass ich ihn dort akzeptiere? Ich gehe lieber zu einer Versammlung der Arbeiterpartei. Dort werde ich mehr mit den Leuten gemeinsam haben, als mit einer Lesbe, die Generalin sein will. Dass wir also beide Frauen lieben, ist in diesem Kontext total unwichtig. Es geht den She Devils darum, einen eigenen Raum, eine Gegenkultur zu schaffen, die den Konformismus der bürgerlichen Homo-Bewegung genauso kritisiert wie die machistische, homophobe Hardcore-Szene. Die Bewegung bezeichnet sich selbst als Queer-Punk und Homocore. Im Zentrum ihrer Aktivitäten stehen Punkmusik und Fanzines, die die konventionellen Konzepte von Geschlecht und Sexualität problematisieren. Mitte der 90er Jahre nahm Pilar von den She-Devils Kontakt zu vielen Queer-Aktivistinnen auf. 1995 fand das erste lateinamerikanische lesbisch-schwule-Transgender-Treffen in Rosario statt. Das war der Ort, an dem man ihrer Ansicht nach etwas tun, das heißt Dinge weiterverbreiten konnte. Dementsprechend war die Idee der She-Devils, Konzerte im Rahmen solcher Treffen zu geben, Platten aufzunehmen und damit mehr Leute zu erreichen. 2000 nahm sie eine Platte mit dem Titel «El aborto ilegal asesina mi libertad» auf. Es war eine feministische Botschaft an die Punk-Szene. Sie beabsichtigte, ein politisches Thema anzusprechen und eine Diskussion anzustoßen. Sie waren jedoch nicht alleine. Etwa zur gleichen Zeit lernten sie Raphael, von Sebo Discos, einem unabhängigen Plattenlabel, kennen. Zusammen entschieden sie 2000, die erste argentinische Homocore-Compilation Perversos Desviados Invertidos herauszubringen. Neben den She-Devils sind dort die argentinische Band Islam und zwei nordamerikanische Bands Limp Bizkit und The Haggard vertreten. Rafael von Sebo Discos fasst das Ansinnen dieser Bewegung in Lateinamerika zusammen. Man weiß nicht, was es politisch impliziert, homosexuell zu sein. Vor allem nicht in einer lateinamerikanischen Gesellschaft. Queerpunk macht sich auf, unsere Sexualität wieder zu politisieren. Meiner Meinung nach ist eine musikalische bzw. künstlerische Bewegung vielleicht die letzte Möglichkeit der homosexuellen Rebellion. Die Queerpunk-Szene in Argentinien ist immer noch verhältnismäßig klein. She-Devils, Sebo-Discos und andere machen auf jeden Fall weiter. Sie organisieren Konzerte, stellen Fanzines her und nehmen Platten auf, in der Hoffnung, damit öffentlichen Raum zu besetzen und Netzwerke auszubauen. So sollen Leute ihre Scheu verlieren, selbst politisch kreativ zu werden. Diese Hoffnung drückt Patricia von den She-Devils aus. Die Leute kaufen unser Fanzine und rufen uns danach an. Vielleicht kostet es sie einiges, rauszugehen und etwas zu tun. Aber das muss wachsen, weil es notwendig ist. Es gibt eine Menge Leute, denen sehr unterschiedliche Dinge passieren. Und sie werden ihren Ort finden.
Es geht um eine umgreifende Auseinandersetzung mit den Eliten, die die Welt in eine große Fabrik verwandeln wollen, ohne dabei die Souveränität der Länder oder deren Gesetze zu respektieren, ebenso wenig wie die Rechte der Arbeiter, der Indigenas und der Kinder. Diese Eliten mussten erkennen, dass die bolivarianische Regierung hier in Venezuela mit breiter Unterstützung des Volkes einen neuen Weg eingeschlagen hat, als Alternative zu dieser neuen globalisierten Weltordnung.
Hugo Chavez macht Wahlkampf. Es könnte eng werden für den Präsidenten und die bolivarianische Bewegung. Die oppositionelle Coordinadora Democratica wittert seit Anfang Juni Morgenluft. Sie hat ein Referendum gegen Chavez erzwungen. Ihr erster Erfolg nach einer Reihe von Wahlniederlagen, einem gescheiterten Putschversuch und einem erfolglosen Generalstreik. Enrique Mendoza, zurzeit der aussichtsreichste Oppositionspolitiker, glaubt daher fest an einen und vielleicht seinen Durchmarsch bis ins Präsidentenamt.
Wir werden in diesem Referendum erfolgreich sein, denn wir wollen nicht einfach nur Chavez stürzen. Nein, wir wollen die Gewalt beenden. Diese ganze Logik des Klassenkampfes und des Hasses. Und das werden wir erreichen. Wir werden bis zum Ende kämpfen und ich bin sicher, dass die Bürger diesen Kampf auch gewinnen werden.
Für Venezuelas Opposition ist allein Chavez an der Krise des Karibikstaates schuld. Hinter linkem Populismus versuche er, eine Diktatur zu installieren, während seinen Versprechen keine Taten folgten. Chavez' Bilanz ist laut Oscar Perez, oppositioneller Gouverneurskandidat für die Provinz Sucre, düster.
Als Chavez an die Macht kam, hatten wir 1 Million Arbeitslose. Heute sind es 3 Millionen. Die Korruption hat unbeschreibliche Ausmaße angenommen. Der Prozentsatz der Kinder, die keine Schule besucht haben, ist die höchste in ganz Lateinamerika. Und in den vergangenen 4 Jahren sind 48.000 Morde begangen worden. Das sind mehr Tote, als jeder andere aktuelle Krieg in der Welt gefordert hat.
48.000 Tote. Nach Meinung von Menschenrechtsorganisationen ist diese Zahl völlig aus der Luft gegriffen. Die Lage der Menschenrechte in Venezuela sei besser als vor Chavez' Amtsantritt. Doch der Stil der Opposition hat sich geändert. Seit sie bemüht ist, Chavez mit demokratischen Mitteln abzulösen, gibt man sich seriöser. Der Präsident ist nun kein dreckiger, schwuler Indio mehr, nur seine Politik sei immer noch fatal. Und deswegen würden Millionen im August gegen den Präsidenten stimmen, meint Mendoza. Das sehen chavistische Politiker wie der Abgeordnete der Nationalversammlung, Luis Tascón, ganz anders.
Wir rechnen mit einer Unterstützung von mindestens 4 Millionen Wahlberechtigten. Wir sind daher absolut sicher, dass der Präsident aus dem Referendum als Sieger hervorgehen wird und dass sich die Anstrengungen der Opposition als fruchtlos erweisen werden.
Die Opposition jongliert gegenüber internationalen Gästen gerne mit Zahlen und Schreckensbildern. Die Realität steht dem oft entgegen. Die Arbeitslosigkeit erreichte ihren Höhepunkt nach dem Unternehmerstreik, der von der Opposition initiiert wurde. Seither ist sie wieder rückläufig und die Wirtschaft wächst zweistellig. Das Fund aber, mit dem Chavez wuchern kann, sind die Bildungs- und Gesundheitsprogramme der Regierung, meinte Abgeordnete Roger Rondon.
Wir haben es geschafft, rund 2 Millionen Menschen zu alphabetisieren oder ihnen die Chance zu geben, eine Schulbildung bis hin zum Abitur zu ermöglichen. Sogar neue Universitäten für die Armen haben wir gegründet. Durch die Mission Barrio Adentro haben wir heute mindestens einen Arzt für jeden Stadtteil von maximal 3.000 Menschen. Früher kam im Schnitt ein Arzt auf 100.000 Menschen. Das ist ein weiterer großer Erfolg des Präsidenten.
Die Missionen sind der Grund dafür, dass sich Chavez in Venezuela weiterhin große Unterstützung erfreut. Aus dem Ausland jedoch kommen nach wie vor kritische Töne. Chavez sei autoritär, unterstütze den Terrorismus, verdiene am Drogenhandel und gefährde die Ölversorgung der westlichen Welt. Besonders der Diktaturvorwurf trifft Luis Tascón.
All diejenigen, die uns beschuldigt haben, dass der Präsident sich einem Referendum verweigern würde, dass Chavez ein Diktator sei, all diese Vorwürfe sind in sich zusammengebrochen. Die Möglichkeit eines Referendums gibt es erst seit Chavez. Und ich kenne keinen Diktator, der sich einem Referendum stellen würde. Präsident Chavez aber wird sich stellen.
Doch gegen die Meinung der Weltöffentlichkeit anzureden, ist nicht leicht. Es sind die Oppositionsparteien, die im Ausland Gehör und finanzielle Unterstützung finden. So lässt der US-Kongress jährlich rund 1 Million US-Dollar an die Opposition fließen und nur an sie. Und die alten, diskreditierten Regierungsparteien Acción Democrática und COPEI machten Propaganda über ihre internationalen Schwesterparteien, wie Roger Rondon beklagt.
Bei der wichtigsten Oppositionsparteien, die MAS und die Acción Democrática, sind Mitglieder der Sozialistischen Internationale. Auch die christdemokratische und ebenfalls oppositionelle COPEI erhält Unterstützung ihrer Schwestern in der Welt. Und Primero Justicia wird von wichtigen deutschen Stiftungen unterstützt.
Die Taktik der Opposition, mit internationaler und medialer Unterstützung das Referendum zu einer Anti-Chavez-Wahl zu machen, könnte Erfolg haben. Ihr Handicap ist, dass sie bislang weder einen Kandidaten noch ein kohärentes Programm hat. Für einen Sieg im Referendum könnte das reichen. Aber bei der nach spätestens 30 Tagen folgenden Neuwahl des Präsidenten dürfte Chavez wieder antreten. Und alle Meinungsumfragen bescheinigen ihm zumindest die relative Mehrheit gegenüber jedem Konkurrenten.
Wir verfügen über Analysen, die die Zustimmung der Bevölkerung für Chavez belegen. Chavez liegt danach bei fast 40%. Und der Abstand zu jedem möglichen Kandidaten der Opposition vergrößert sich fast jeden Tag. Das heißt, dass wir natürlich das venezolanische Volk dazu aufrufen werden, sich an dem Referendum zu beteiligen.
Die Chavez-Partei, MVR und ihr kleinerer Partner Podemos sind entschlossen, ihre Basis zu mobilisieren, um sich der Opposition im Referendum zu stellen. Die Chavisten könnten dem Referendum auch fernbleiben und darauf hoffen, dass die Opposition an der 3,75 Millionen Hürde scheitert, die sie zur Abwahl Chavez überspringen muss. Für Luis Tascón aber wäre dies ein fatales Signal.
Man stelle sich vor, dass die Opposition ihr Ziel, 3,8 Millionen Stimmen zu bekommen, nicht erreicht. Sie schaffen zum Beispiel nur 3,5 Millionen. Wir rufen aber nicht zum Referendum auf. Und dann steht es plötzlich 3,5 Millionen für die Opposition zu 500.000 für uns. Damit verlieren wir, zumindest politisch. Aber wir wollen nicht verlieren. Und deswegen müssen wir mehr Stimmen bekommen als die.
Wie das Referendum Anfang August ausgehen wird, ist offen. Ausschlaggebend werden die vielen Unentschlossenen sein, denen weder Chavez' Rhetorik und Regierungsstil noch die Umsturzversuche der Opposition gefallen. Für Margarita López Maya, Leiterin des Zentrums für Entwicklungsstudien in Caracas, hat der aktuelle Konflikt eine lange Vorgeschichte und Chavez hat ihn erst ans Licht gebracht.
Today what we have in Venezuela are two Venezuelas.
Es gibt in Wahrheit zwei Venezuelas. Das Venezuela der Armen und Ausgeschlossenen und das Venezuela der Ober- und Mittelschicht, die westlichen Lebensstil gewohnt ist. Mit Chavez haben die Armen erstmalig einen von ihnen zum Präsidenten gemacht. Aber es wird noch lange Zeit dauern, bis diese Spaltung der venezolanischen Gesellschaft überbrückt werden kann.
Wer auch immer Ende des Jahres Präsident sein wird, Chavez oder ein führender Kopf der Oppositionskoalition, er oder sie wird es nicht leicht haben, die Kluft zwischen den zwei Venezuelas zu überwinden. Und die Rhetorik beider Lager lässt zunächst auf wenig Besserung hoffen.
Der Dachverband für indigene Völker Ecuadors, CONAIE, hatte für den 7. Juni einen landesweiten Aufstand angekündigt. Anlässlich des Gipfels der Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, wollten indigenen Völker des südamerikanischen Landes ihre Unzufriedenheit mit der Regierung von Präsident Lucio Gutiérrez ausdrücken. Leonidas Issa, Vorsitzender von CONAIE, forderte den Präsidenten zum Rücktritt auf, um einer demokratischen Alternative Platz zu machen. Er verkündete:
Wir wollen dem Land mitteilen, dass wir für den 7. Juni zu einem großen nationalen Aufstand aufrufen. Es geht um die Verantwortung der Regierung. Es geht um die nicht erfüllten Versprechen der Regierung. Es geht um Lügen und Verrat. Und es geht darum, dass in Wirklichkeit die Ressourcen des Landes auf einem großen Tablett der Oligarchie angeboten werden.
Bis August 2003 war Cornejo noch Partner von Präsident Gutierrez. Ihr parlamentarischer Arm Paracutic und patriotische Gemeinschaft von Gutierrez bildeten die Regierungskoalition. Am 6. August kam es zum Bruch zwischen den indigenen Völkern und Gutierrez. Zum Unmut von Cornejo ließ der Präsident seinen populistischen Wahlversprechen eine neoliberale Politik folgen, von der die indigene Bevölkerung Ecuadors nicht profitieren konnte. Bereits im Februar dieses Jahres versuchten die Indigenas, den Druck auf die Regierung von Lucio Gutierrez zu erhöhen. Am 16. Februar riefen sie zu einem landesweiten Ausstand auf. Ende April forderte eine Cornejo-Unterorganisation zum zivilen Ungehorsam auf. Wie schon im Februar und April konnte Cornejo auch diesmal Gutierrez nicht ernsthaft in Bedrängung bringen. Zwar ist die indigene Organisation im ecuadorianischen politischen Leben eine relevante Größe, die Stärke, Gutierrez zu stürzen und eine Regierung einzusetzen, die alle soziale Schichten berücksichtigt, besitzt sie jedoch nicht. Pedro de la Luz von der Föderation der indigenen Bauern und Schwarzen, FENOSIN, will die Proteste, aber nicht den Aufstand unterstützen.
Wir werden da sein und wir werden die sozialen Bewegungen weiter stärken, unter der Bedingung, dass die Vielfalt der sozialen Bewegungen erhalten bleibt. Wir beteiligen uns nicht an einem Aufstand, aber wir mobilisieren für Montag, den 7. Juni, zu Demonstrationen in Quito. Ein Aufstand hieße, die Straßen zu blockieren, die Behörden zu besetzen. Daran werden wir uns nicht beteiligen, aber wir werden in Quito auf die Straße gehen.
Obwohl die Parlamentarier von Pachacutec, dem politischen Arm von Cornejo, bereits im August 2003 ihr Bündnis mit Gutierrez aufgelöst haben, haben einige Teilorganisationen von Cornejo die Regierung noch bis Mai dieses Jahres unterstützt. Dazu gehörte zum Beispiel Confenaye, der Dachverband der indigenen Völker aus dem Amazonasgebiet von Ecuador, der ein Teil von Cornejo ist. Seit dem 7. Mai verweigert auch Confenaye Gutierrez seine Unterstützung. Anlässlich des Gipfels der Organisation amerikanischer Staaen OAS gab es vergangene Woche eine Reihe von Auseinandersetzungen. So demonstrierten nach Angaben der ecuadorianischen Tageszeitung El Universo am 7. Juni mehrere tausend Indigenas gegen die Regierung von Lucio Gutierrez. Am Rande der Tagung der OAS kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der FENOSIN und Sicherheitskräften. Der Gipfel der OAS, der im Zeichen des Kampfes gegen die Korruption stand, bezog sich nicht auf die Proteste vor dem Tageszentrum. Maria Aybier, die Abgesandte aus Chile, nahm während des Gipfels zum Kampf gegen die Korruption Stellung.
Die Rolle der Zivilgesellschaft beim Kampf gegen die Korruption ist essentiell. Das bedeutet die substanzielle Einbeziehung von privaten und öffentlichen Institutionen. Das heißt, wir müssen den Bürgern alle Informationen zur Verfügung stellen und den Zugang garantieren. Ein solcher Prozess wird den Kontakt der Institutionen mit der Zivilgesellschaft wiederherstellen und die Legitimität der Institutionen stärken und die Möglichkeiten eröffnen, dem Phänomen der Korruption zu begegnen.
Die Indigenas von Cornejo werfen dem ecuadorianischen Präsidenten Korruption und Vetternwirtschaft vor. Sie kritisieren, dass nur wenige Familien in Ecuador von der aktuellen Politik profitieren. In Ecuador ist das Vertrauen in die Institutionen zumindest bei einem Teil der Gesellschaft, den indigenen Völkern, zerstört. Den Vertrauensvorschuss, den Präsident Gutierrez bei seinem Regierungsantritt bekam, konnte dieser nicht nutzen, um die soziale Demokratie zu stärken. So sieht das zumindest die Cornejo. Momentan haben die sozialen Bewegungen jedoch nicht die Stärke, um Gutierrez zu entmachten, noch gibt es Alternativen zu ihm. Zwar stand die Regierung zuletzt unter Druck. Präsident Gutierrez bildete allein im Mai dreimal sein Kabinett um. Allerdings sehen Experten des Sozialwissenschaftlichen Institutes Flasco die Mobilisierung als Misserfolge an. Sie zeugten eher von einer Zersplitterung der Bewegung und sehen die Regierung Gutierrez gestärkt.
Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufrido, ayer te hirieron las balas.
Bereits im Mai vergangenen Jahres berichteten wir über die Situation der Mapuche in Patagonien, dem südlichen Teil Argentiniens. Internationale Unternehmen wie der italienische Konzern Benetton haben bereits riesige Flächen des Landes gekauft. Angezogen von der Schönheit und der kargen Unberührtheit des argentinischen Südens kauften Privatpersonen und Unternehmen das scheinbar menschenleere Land auf. Das Land zwischen dem Rio Colorado und Feuerland besteht weitgehend aus kargen Hochlandflächen und war, wen überrascht es, noch nie menschenleer. Seit Jahrhunderten siedeln dort die Mapuche, ein indigenes Volk Lateinamerikas. Wie auf dem gesamten amerikanischen Kontinent ignorierten auch in Patagonien die europäischen Invasoren die Rechte der indigenen Bevölkerung. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besetzte die argentinische Armee Patagonien. Seitdem wehren sich die Mapuche gegen ihre Vertreibung, ihre Enteignung und kämpfen für ihre Rechte. Kämpften sie zunächst gegen die Ansprüche der argentinischen Regierung, stehen heute vermehrt internationale Konzerne wie Benetton den Mapuches gegenüber. Vor knapp 2 Jahren gründeten Mapuches eine Siedlung auf einem Grundstück in der Nähe der Benetton Farm Lelelke. Die Mapuche Rosa Nayakir und Antilio Curinyanco hatten das Ziel, sich hier eine Existenz aufzubauen. Sie begannen, das Land zu bebauen. Das neu gegründete Mapuche-Anwesen war jedoch dem Chef des Benetton-Konzerns, Luciano Benetton, ein Dorn im Auge. Benetton behauptet, das Land gehöre zu seiner Farm Lelelke, einem Anwesen von über 180.000 Hektar. Das argentinische Gesetz gibt Benetton recht. Im Oktober 2003 wurde die Mapuche-Siedlung von der Polizei geräumt. Diese Räumung wurde jetzt von Richter Jorge Ayo aus Esquei bestätigt. Er untermauerte damit die Besitzansprüche des italienischen Konzernchefs Benetton. Der Richter erklärte, die 500 Hektar, die von den Mapuches bewirtschaftet wurden, zu einem Teil der Farm Lelelke. Richter Ayo sprach damit ein Grundsatzurteil. Damit werden indirekt auch frühere Räumungen der Mapuche-Siedlungen auf dem mittlerweile 900.000 Hektar großen Benetton-Gebiet nachträglich vom Gericht in Esquel gerechtfertigt.
Haciendo lugar a la demanda.
Bezug nehmend auf die Forderung ordnet das Gericht die endgültige Übergabe des Landes an Benetton, vertreten durch die Gesellschaft Sur Argentina, an. Es handelt sich dabei um das Grundstück Santa Rosa, das westlich von der Landstraße 40 auf Höhe von Kilometer 1448 liegt. Das Grundstück hat eine geschätzte Größe von 535 Hektar. Dieses Grundstück ist Teil des größeren Nachbargrundstücks der Farm mit der Nummer 60388.
Die Mapuche sehen das Urteil im Kontext einer seit Jahrhunderten andauernden Unterdrückung. Waren es früher argentinische Unternehmen, die ihnen das Land streitig machten, sind es heute Filmstars und transnationale Unternehmen. Nach dem Motto, jede Schlacht, die wir verlieren, bedeutet unser nächster Sieg, haben sie das Urteil mit Würde aufgenommen. Rosa Nayakir kommentierte das Urteil folgendermaßen.
Wir hatten die Hoffnung, dass uns das Land überlassen werden würde, aber wie wir wissen, war die Justiz noch nie auf der Seite der Bescheidenen, sondern immer auf der Seite der Reichen und Mächtigen. Deswegen war sie auch diesmal nicht auf unserer Seite, auf der Seite der einfachen, bescheidenen Menschen, die ihr Land bearbeiten wollen.
Inzwischen rufen Aktivisten zu einer internationalen Kampagne gegen Benetton auf. Mehr Infos dazu gibt es bei Indymedia Argentinien oder auf der Website www.mapuche.nl. www.mapuche.nl.
Conmigo te va a pasar.
Que ando de lío en lío.
Que a mí no me pasa nada.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59, bleibt.
Seit 1989 existiert dieses Wohnprojekt in Berlin, in dem unter anderem auch stets die Onda-Infos gefriemelt werden. Nach 15 Jahren selbstbestimmten, solidarischen, kollektiven und widerspenstigen Lebens soll alternativen Wohnstrukturen und alternativen Einrichtungen wie die antirassistische Initiative ARI und PONAI durch eine Mietverdopplung jeder Raum entzogen werden. Dagegen wehren wir uns.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59, bleibt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.